B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Okay, Krieg mit Dänemark nicht so gut. Karriere-Revolution abgesagt, gut. Hallo Matthias.
Hallo Sven, sag mal, du bist ja auf dem letzten Drücker noch in der Vorbereitung.
Ja, nee, das ist ja, können wir ja aufschneiden vielleicht. Wie schön, dich zu sehen, na?
Ja.
Wie ist es so?
Frohe Pfingsten wünsche ich dir.
Dankeschön, das ist, da feiere ich ja immer ganz groß.
Ich meine, ein bisschen Geist täte der Welt ja nicht schlecht, ne?
Geist?
Ja, das war doch Pfingsten, war doch, wo der Heilige Geist auf die Menschen herabgekommen ist.
Ja, so, jetzt haben wir eine Geistmangellage, oder? Heißt das nicht?
Ja, der Geistspeicher ist relativ leer, weil das russische Importgeist
ja,
durch diese gesprengte Geistpipeline nicht mehr kommt, aber wir haben ja amerikanischen Flüssiggeist jetzt.
Dann ist ja alles gut.
Ja.
Wie geht's dir denn so? Außerdem?
Ja, das Wetter ist fantastisch.
Ja.
Ich war ja kurz davor, den Mai als den wärmsten aller Zeiten zu deklarieren. Jetzt ist ja zum Glück Pfingsten. Mein Vorschlag wäre gewesen, ihn Lenz-November zu nennen.
Mhm.
Lenz. Es hatte sowas von Volkstrauertag immer so, der Mai bisher, oder?
Weil er so kühl war.
Weil er kühl war, weil er düster war, weil er nass war.
Ja, ich glaube, dieser Mai ist der wärmste November aller Zeiten. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Wir müssen über Dings nochmal sprechen, auch wenn manche sagen, das müssen wir nicht, über den Timmy.
Ja. Nein, ja. Im Gegenteil. Hast du nicht auch die ganzen Kommentare gelesen, dass die Leute uns total geil finden wegen unserer biologischen Expertise und weil sie auch denken, dieses Thema Wahl ist einfach wichtiger als die ganzen anderen Themen wie Krieg und
ja,
Geistlosigkeit.
Ja.
Und es ist natürlich der Wunsch unserer Zuschauerbefehl, wir sprechen jetzt über Timmy, obwohl wir es selber bis hier haben.
Da haben wir uns ja richtig beliebt gemacht. Das wollen wir dann fortsetzen. Da, wo man Publikum gewinnt, wie wir mit dem Wal und deinen Thunfischdosen, die wir noch retten können, wollen wir nochmal nachlegen. Wir müssen dazu sagen, wir sind ja kein Live-Feed. Also Live-Feed ist Timmy für die Möwen. Aber wir sind ja ein bisschen ein paar Stunden, da weiß man ja nicht, was inzwischen passiert ist. Aber die
ist ja schon explodiert?
Das ist die Frage, ja. Explosiv-Sondersendung habe ich mir angeguckt, da war noch nichts. Weiß ich nicht. Ja, also jedenfalls drohte das ja. Es droht aber ja noch mehr.
Was denn? Sag
sicher, mal. Sicher ist, dass er tot ist. Das wissen wir ja.
Oder? Und dass er ist. Das war ja auch lange etwas fraglich, ob er überhaupt er ist oder jemand anders, weil dann wäre das ja nicht schlimm.
Ja, es wäre nicht schlimm, wenn es ein Er ist. Also wenn es ein was anderes wäre, wäre schlimm.
Also die Geschlechterfrage.
Ja. Nee, aber du willst ja jetzt große...
Ich habe eine Idee. Ich möchte ein Staatsbegräbnis und einige Staatstrauertage in Deutschland. Ich habe mir auch überlegt, wo das Staatsbegräbnis stattfinden sollte, und zwar im Hauptschiff des Kölner Doms.
Mhm. Sehr passend.
Direkt neben den Päpsten und den Heiligen Drei Königen könnte. Da passt er noch hin, der Wahl.
Ja, okay. Ja, dazu habe ich ja, wie du weißt, ich einerseits...
Bist du nicht so begeistert?
Ich dachte, dass
das Musikchor der Bundeswehr irgendwie noch was auf der Trompete spielt und die Polizeiballettstaffel Castrop Rauxel noch auf der Domplatte einige Aufführungen vornimmt. Also
Also einerseits bin ich natürlich sehr dafür, weil ich großen Respekt davor habe, wie wir mit dem, wir Deutschen mit dem Wahl umgehen. Andererseits weißt du ja, dass ich ein bisschen so Grenzgänger bin und dann auch mit Däninnen und Dänen zu tun habe, also vor allem meiner Dänin.
Ach, auch mit Däninnen.
Meiner Dänin, ja, meiner Gattin. Gattin heißt das, oder? Ja. Die Dänen sehen das ja ein bisschen anders alles, wie du weißt. Also
dieses kaltherzige Volk.
Ja, die haben, betonen ja, dass sie ein anderes Verständnis von Natur und Leben und Tod haben als wir und von Tieren. Hm. Aber das hat ja nun auch wirklich Dimensionen, weil mir nicht klar war, also der Allgemeine Deutsche Wahlclub heißt das, glaube ich, ADWC, hat ja diesen Wahl abgeschleppt. Und zwar die Dänen haben sich gefragt, warum man ihn überhaupt, er wird ja jetzt auch obduziert, wie du weißt. Also
man weiß ja nicht, ob er mit oder an Corona gestorben ist.
Mit oder an abschleppen. Aber der Punkt ist ja eigentlich, dass du warst ja auch gut in Erdkunde. Dieses Abschleppen des Wals in die Nordsee bedeutet ja auch, und jetzt kommen wir zur Verschwörungstheorie und zum Kriegsgrund, dass die schlauen Leute aus Timmendorf, das ist ja nun mal einfach Hauptsaison jetzt und da verdient ja Deutschland sein ganzes Geld in Timmendorf mit der Kurtaxe, dadurch, dass sie den Wal jetzt auf die in die dänischen Feriengebiete geschleppt haben, liegt ja dieser Kadaver tatsächlich auf der Lieblings- und der hochfrequentierten Hyesande, also auf Anholt, auf einer Insel, die ja mitten im Feriengebiet der Dänen und der Deutschen liegt, und zwar den bedeutendsten. So, also dass man einfach.
Und die haben keinen Bock auf diesen Live-Feed.
Nein, das ist einfach so, dass man sagt, ja, das ist ein explodierender Wal, das ist natürlich jetzt ein Grund für alle nach Timmendorf zu fahren. So, und die Dänen sind ja nicht doof, das haben sie verstanden. Das heißt, wir hatten ja schon herausgearbeitet, dass Verbeuz und Timmendorf auch den Irankrieg angezettelt haben, um mehr Kunden im Sommer zu haben. Und jetzt machen sie das auch mit Dänemark, aber da haben sie ja die Falschen erwischt. Das heißt, ich befürchte das Schlimmste.
Hm. Habe ich das richtig verstanden, dass die Dänen den Wal wegen des Tourismus nicht wollen oder wollen? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nein, nicht wollen.
Ist der ein Tourismusmagnet oder ist Tourismus ein stinkender Tourismus?
Naja, Einderer? Das ist ja, die ist ja gefährlich, diese, weißt du, der, wo auch immer sie ihn jetzt in die Luft jagen, also diese, das ist ja hochkontaminiert, muss man ja Masken tragen, wie du weißt, also das ist kein Magnet.
Ah.
Ja.
Du meinst, die Walretter haben in Wahrheit nur den deutschen Tourismus gerettet? Die deutschen Tourismusregionen?
Ja. Das war das Ziel. Ich meine, das Einzige, ist ja auch verräterisch, ne? Das Einzige, was die Deutschen dann sagen zu diesem ganzen Vorgang, ist, können wir unseren Tracker wieder haben.
Oh Gott.
Gut.
Aber ich wollte den Wal noch ehren. Also gönnen wir ein bisschen die sentimentelle Perspektive auf das Ganze. Ich bin ja dafür, dass der Wahl die Angelina Merkel Gedächtnismedaille für europäische Verdienste bekommt.
Warum? Wegen der Ähnlichkeit?
Welcher Ähnlichkeit? Also jetzt spiel mal bitte nicht auf das Gesicht unserer Ex-Kanzlerin an. Ich finde, da ist jeder Cent Kosmetik und Hairstyling gut angelegt bei ihr. Sie sah fantastisch aus.
Ja? Wo jetzt? Kannst du nicht? Bei der Verleihung?
Verleihung des Europäischen Verdienstordens. Ach so, also erstmal hat sie ihn verdient und zweitens hat sie ihn auch ausgefüllt.
Ja. Habe ich verpasst, aber glaube ich dir.
Hast du nicht gesehen, wie geil sie aussah?
Nein. Habe ich wirklich einfach verpasst. Ich glaube dir das aber gerne.
Ja. Also
ich bin ganz sicher.
Weil wir hatten ja noch gequengelt wegen der ganzen Ausgaben, wegen ihres Äußeren. Mhm. Ja, diese, aber ich finde, die sind gut angelegt bei ihr.
Ja.
Und sie hat feine Sachen gesagt zum Thema Lügen, dass sie das gar nicht mag und dass die EU darauf bauen sollte, dass ihre Demokratie auf die Wahrheit aufgebaut ist, nicht auf Lügen, und dass man die Leute, die lügen, dass man die auch ganz hart bestrafen soll.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das auch für PolitikerInnen gilt, aber...
Sicher. Das kann sie ja nur so gemeint haben. Oder? Gilt das nur für uns? Wobei wir sagen ja immer nur die Wahrheit.
Wir sagen immer nur die Wahrheit.
Also, was wir alles toll finden.
Auf jeden Fall.
Ja, was haben wir denn jetzt noch an Wahrheiten, an wichtigen? Ich habe nur gute Nachrichten eigentlich hier.
Ja, hau raus.
Auf meinem Zettel. Also zum einen, das machen wir aber ganz kurz, weil es nicht so wichtig ist, die Hunter-Geschichte muss man ja auch noch mal einmal erwähnen. Das ist ja zum Glück
abgewendet. Ja, wie sieht's denn da aus? Bist du schon geimpft?
Ich bin noch nicht geimpft, weil ich nicht in dieser ganz, ganz frühen Gruppe sein möchte. In der zweiten dann gern. Aber ich denke, wir sind ausreichend geschützt. Dadurch, was das RKI hat doch jetzt, ich muss es wahrscheinlich vorlesen, 6 Wochen Quarantäne für asymptomatische Kontaktpersonen und ohne Möglichkeit zum Freitesten. Ich denke, dazu ist damit alles abgedeckt. Das ist ja in der Bundespressekonferenz, hat Herr Warwick das nochmal nachgefragt, ob das denn auch richtig ist, und es ist so. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wenn auch nur einer, der irgendwie aus Versehen mal eine Maus in den Hintern gefasst hat, in der Fußgängerzone rumläuft.
Da sollte man dann vorsichtig sein, gerade wenn die Mäuse kurz zurückgetragen jetzt im Frühling.
Ja.
Da kann man sich schon mal was anhandeln.
Ja, das sowieso, aber dann wird ja die gesamte, alle 10.000, die in der Fußgängerzone waren, werden dann weggesperrt für 6 Wochen. Da haben wir gelernt aus dem letzten Mal, und da scheinen wir sicher zu sein.
Ich finde das ein bisschen lasch, ehrlich gesagt.
Ja, aber nur weil du solche Sehnsucht hast, immer.
Ja, jetzt musstest du mich outen. Ich habe es dir im Vertrauen erzählt, dass ich Heimweh nach dem Lockdown habe.
Ja, na gut, aber dazu kann man doch auch stehen. Damals waren wir sicher, Matthias. Und heute.
Ja, das war die letzte Epoche in meinen vielen Lebensjahrzehnten, in der ich mich sicher gefühlt habe, war die Lockdown-Epoche, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass die Politik sich um mich kümmert, dass sie sich sorgt. Inzwischen fühle ich mich alleingelassen und hilflos. Und ich vermisse auch das Ordnungsamt und die vielen Flatterbänder und diese Warnwesten. Ich hatte jetzt ein kleines, schönes Déjà-vu, ein beglückendes Erlebnis, als ich beim Rewe war. Mhm. Im Rewe, wie man hier im Rheinland sagt. Mhm. Und ich hatte es relativ ehrlich und bin nicht durch den vorgeschriebenen Eingang, durch die Gemüseabteilung, dann durch die Fleischtheke, vorbei am Klopapier zur Eistheke gegangen, sondern ich bin durch diese geöffneten Kassenslots gegangen. Kennst du das, wenn man da so ein bisschen abkürzen kann? Normalerweise sind ja so Sperrgitter davor.
Ja.
Und weil da keines war, dachte ich, ach, da kann ich jetzt mal durchgehen. Mhm. Hab dann ein Vanilleeis erworben mit 7 Zutaten nur, das vom Rewe. Mhm. Und stehe dann an der Kasse und werde dann von einem jungen Mann, der von erlesenster Schönheit und maßgeblicher Intelligenz ist, darauf hingewiesen, dass ich mich auf dem falschen Weg in den Rewe begeben habe. Und zwar in einem Ton, der mich so wirklich, ja, wie soll man sagen, ganz romantisch erinnert an die Lockdown-Zeit und die Anweisungen des Ordnungsamtes.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ja, hier gehöre ich hin. Das hat mir gefehlt. Davon brauche ich mehr.
Ja.
Menschen, die mir sagen, mir fehlt es auch, ich stehe auch immer da, wenn ich im Restaurant bin oder so und wasche mir die Hände, da fehlen mir die Schilder. Wie wäscht man sich denn jetzt die Hände? Wie muss man die Seife auftragen? Wie lange muss man schrubben? Weißt du, muss man sich auch zwischen den Fingern eigentlich waschen? Also all diese Dinge, die habe ich komplett wieder verlernt und ich brauche Menschen, die mir das sagen und das fehlt mir einfach.
Ja, aber es ist doch ein Anfang gemacht, wenn sie zumindest im Supermarkt schon wieder dich irgendwie, sich deine annehmen. Fürsorglich. Ja. Es ist ja einfach eine Fürsorge.
Man hat immer das Gefühl, so als Einzelner nicht mehr zu zählen, aber das merkt man dann schon.
Also ich bin sicher, dass wir das wieder im verschärften Maß zurückbringen können für dich. Also in den kommenden Jahren werden wir so viel Fürsorge erfahren. Nicht nur im Supermarkt, sondern in jeder Hinsicht. Man wird dich ständig an die Hand nehmen. Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen.
Wenn man sich mal so fallen lassen kann, wenn man sozusagen die Last des riskanten Lebens nicht allein auf den eigenen Schultern tragen muss, sondern merkt, dass eine Gemeinschaft, die für einen da ist, die einen trägt, wenn Solidarität wieder großgeschrieben wird.
Ja, aber das kommt auch auf uns zu, das ist doch das Schöne daran. Deswegen sind ja die Deutschen auch das glücklichste Volk der Welt, weil sie das doch wissen, dass man jetzt sie nicht allein lässt. Weder mit wie viel Auto darf ich fahren, in welche Richtung und mit wem und wie vielen und wie muss ich meine Maske aufsetzen und Hände waschen? Das kommt. Mach dir keine Sorgen.
Und das mit dem glücklichsten Volk ist kein Scherz von dir, sondern das ist ja wissenschaftlich belegt durch die FAZ, oder?
Nein, nee, das ist, wir sind glücklicher
als denn wir je.
Und wir werden jedes Jahr glücklicher. Und das hat mich sehr beruhigt. Das hat die Frankfurter nochmal sehr groß gemacht. Wir hatten das ja angesprochen. Es gibt schon noch 2, 3 glücklichere Völker. Also die Dänen und die Skandinavier.
Ah.
Aber dann kommen auch schon sehr bald wir. Und das 2019 war das zuletzt so, waren wir so happy wie heute. Das ist doch sehr beruhigend. Also wir sowieso, aber die anderen auch.
Hm.
Also
mir fehlt noch ein bisschen was zum Glück.
Ja, was denn? Was brauchst du? Du hast doch Sonne.
Eine vitale Demokratie, eine funktionierende Wirtschaft. Bürgerliche Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit,
ja,
Frieden.
Ja, aber das steht nicht
Bildung.
So weit oben auf der Liste. Ich müsste jetzt tatsächlich gucken. Ich habe das noch irgendwo. Das steht aber gar nicht auf der Liste.
Was? Ach, das gehört gar nicht zum Glück dazu, dass du
sagst,
privat.
Nein. Das ist tatsächlich, wir haben das nicht vorbereitet. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, weil das muss
ich
jetzt gucken.
Mach mal.
Was denn die Menschen glücklich macht?
Ach so.
Das war ja die Frage. So was wie, was du jetzt gerade genannt hast, steht da leider gar nicht drauf. Entschuldige, das hieß früher hieß, das ist, was Opa irgendwie einen Link nennt. Ich schicke dir mal einen Link.
Die Podcast-Zuschauer, Sven hält eine Zeitung
hoch. Ich halte eine Zeitung.
Zeitung ist ein papierendes Printerzeugnis.
Ja, und früher waren das so die, der Schwiegervater.
Das Internet, was man unter den Arm nehmen konnte.
Links mit. Heute schickt man die. Ja, also sowas, ich gucke jetzt gerade auf die Dinge, was glücklich macht, und da steht leider nichts von dem drauf, was du eben genannt hast. Also
sondern was macht es glücklich?
Ausflüge, Kurzreisen, Theater, Ausstellung, Ehrenamt, Kunst, Musik, aktiver Sport, Freunde, Nachbarn besuchen, soziale Netzwerke, Fernsehen und Entspannen. Also, du merkst, deine, das ist eine lange Liste, deine Aspekte kommen da nicht vor.
Das heißt, ich wäre glücklicher, wenn ich meine Kriterien einfach verändern würde?
Ja, wenn du dich mal anpassen würdest, würde es sicher gut für dich.
Ja.
Ich denke aber, wir bringen dir das bei im Laufe der nächsten Jahre.
Ja, dann habe ich ja noch Hoffnung.
Ja, ja, das wird gut.
Wir also Unglück ist heilbar.
Ja,
durch soziale Kontrolle.
Ja, dadurch und das andere wäre durch Lobotomie. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Auch das wird ja sicherlich für uns eine Option sein. Oder?
Ja, wollen wir das nicht anbieten, so in so einem Privatset, in unserem Shop oder so?
Lobotomie zum Selbermachen, oder?
Mach mal so durch die Nase mit so einem kleinen Korkenzieher oder so.
Ja.
Sieht man den.
Verlängerter Nasenrasierer. So.
Mann.
Wollen wir jetzt mal ein bisschen Spaß machen oder bleiben wir ernst? Mehr gute Nachrichten. Das wird dir gefallen, aber das besprachen wir auch schon mal. Du warst ja ohnehin, also der Silbenwechsel in Armut, den Mut zu entfernen und daraus Amen zu machen, wie in der Kirche, führt dazu, dass wir nicht mehr die Armut bekämpfen, sondern die Amen, richtig? Das war in deinem Sinn.
Das ist natürlich immer wie denn sonst. In dem Moment, wo es keine Armen mehr gibt, ist auch die Armut besiegt.
Genau.
Insofern muss der Kampf gegen die Armut beginnen bei der Vernichtung der Armen.
Richtig. Und das ist ja auch, wie du mir erklärt hast, ein humanitärer Akt.
Natürlich.
Denn indem man die Armen, was wir jetzt ja machen, durch das Anheben des Renteneintrittsalters auf 70, bedeutet es ja, dass die armen alten Männer, die ja eh mit 70 sterben, auch nicht mehr in diese Verlegenheit geraten, im Alter arm zu sein. Die sind einfach nicht mehr da, oder? Das ist doch die wirksamste Armutsbekämpfung, die es gibt.
Ja, Tod ist das Heilmittel gegen Altersarmut.
Ja, und das ist insofern also ja auch ein Gewinn für alle, weil die reichen alten Frauen bleiben ja da. Die werden ja nicht nur 70, sondern 86 und haben ja auch mehr beizutragen zum Fortbestand von Demokratie und Meinungsfreiheit.
Du meinst die Omas gegen rechts?
Ja, genau.
Also ich freue mich natürlich über jede langlebige Frau. Mhm. Nicht, dass wir das missverstehen, aber...
Ja,
wirklich. Warum arbeiten wir nur bis 70? Warum nicht bis 80?
Die Frauen meinst du? Oder wir? Die
ja,
Männer
alle.
Können ja nicht.
Nein,
die Männer sind ja schon tot mit 70. Die können ja dann nicht mehr arbeiten. Aber die meinst, die Frauen sollen jetzt länger arbeiten?
Ach so,
arbeiten?
Wenn man tot ist, muss man nicht mehr arbeiten.
Nein. Also du redest jetzt...
Ach so, dann kann man sich so ein bisschen rausschummeln aus der Arbeit durch Tod.
Ja, du Drückeberger. Hier einfach abkratzen mit 70. Genau nicht. Ja, nee, aber die, du willst die älteren Damen jetzt bis 80 zur Arbeit verpflichten? Ist nicht dein Ernst?
Nein, ich frage nur, warum man es nicht macht.
Ja, nein, das ist für
du
uns...
Du kennst ja meine Perspektive auf die Armut. Ich wäre dafür, Armut einfach zu verbieten.
Ja, ich weiß.
Ja.
Aber, ja,
was fällt den Lümmelnden ein, einfach arm zu sein?
Ja. Aha, willst du es unter Strafe stellen und die dann alle einsperren, dann musst du sie ja auch wieder durchfüttern. Also, das ist, glaube ich, keine Lösung.
Ach so. Aha.
Nicht ganz.
Aber das sind tolle Vorschläge unserer Regierung. Also man muss ja schon sagen, die haben wirklich jetzt den Schlüssel zur Krise gefunden. Es sind einfach die Rentner.
Mhm.
Anstatt die Wirtschaft jetzt anzukurbeln oder der Demokratie noch eine zweite Chance zu geben. Werden jetzt die Armen bekämpft?
Mhm. Mhm. Ja, aber da haben wir zumindest, ich meine, es wird ja noch ein bisschen, wird ja schrittweise angehoben, wie wir wissen, also nicht schlagartig auf 70. Das ist sicherlich schon mal eine gute Idee. So, was haben wir noch? Was haben wir denn noch auf unseren bunten Mischzettel? Ich habe ja noch... ich glaube, über den Krieg müssen wir nicht sprechen. Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel. Unsere Anführer hatte ich dir ja auch gesagt, diese sprachliche Stärke.
Ja, das musst du unbedingt mal berichten. Denn der deutschen Sprache wurde eine neue Formulierung geschenkt.
Ja, auch das ist wieder mein
Goethe Link. Und die Gebrüder Grimm.
Ja, jetzt hole ich wieder meine Linkssammlung raus. Also wenn Es ist aber auch gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Oh Gott, da gehst du mir mal beim Zettel sortieren helfen hier. Carsten, misch das mal raus, dass ich gerade Zettel sortiere. Nee, habe ich nicht. Na, guck mal hier, Linkssammlung. Ich halte mir das mal vors Gesicht und du musst das dann vorlesen. Kann man das so erkennen?
Man sieht vor dem großen SPD-Banner Friedrich Merz, unsere Bundeskanzlerin, und eine Person, die offensichtlich der SPD angehört,
ja,
die einen gemeinsamen Schal hochhalten, auf dem steht: Zusammen ist unsere Stärke.
Ja.
Lesen ist nicht unsere Stärke, aber zusammen ist unsere
zusammen
Stärke.
Zusammen ist unsere Stärke. Herr Mirsch von der SPD, Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und Herr Merz.
Halt Mirsch ist doch dieses fiese Unkraut im Garten, das man nicht wegkriegt. Ne?
Gerd Gatiers Hirsch ist unser, genau, das Gemüse, das Unkraut. Zusammen ist unsere Stärke. Da haben so kleinliche Leute wie Michael Klein von Science Files, vielen Dank, einfach darauf hingewiesen, dass das vielleicht grammatikalisch oder so nicht ganz richtig ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich würde ja dort ein Verb erwarten, wie Arbeiten ist unsere Stärke, oder Nomen, wie Macht ist unsere Stärke, Schönheit ist unsere Stärke.
Ja. Oder
zusammen ist unsere Stärke, das ist für mich jetzt eine sehr kreative Sprachverwendung. Das spricht eigentlich für das kreative Potenzial dieser Bundesregierung.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde auch die Interpretation falsch, denn Herr Klein hat ja dann auch die KI befragt, nämlich Grok. Und Grok hat dazu auch ausgeführt, das sei einfach, ich kenne das nicht so genau, das ist also dann Sprachlevel B1 unter, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst.
Es gibt so Einstufungen für Fremdsprachler, die Sprachniveaus unterscheiden,
Und
deren Zugänge zum deutschen Bildungssystem oder zum Arbeitsmarkt zu regulieren.
Ja, und B1 wäre fortgeschrittener Anfänger. Ich zitiere, solche Sätze sind typisch für Migranten, Expatriates oder Menschen mit Deutsch als Zweitsprache, die bereits länger in Deutschland leben, aber noch keine muttersprachliche Sicherheit erreicht haben. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair.
Eben den Migranten gegenüber, ne?
Ja, allerdings. Und davon abgesehen machen die das ja auch absichtlich. Wir erinnern uns, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Er ist ja auch Sprachfertigkeit. Das muss man einfach verstehen. Das ist dieses zusammen sind wir Stärke. Nee, zusammen ist unsere Stärke.
Du kannst das gar nicht falsch, du korrigierst das gleich.
Zusammen sind wir Stärke. Das klingt nach Kartoffeln. Aber also zusammen ist unsere Stärke. Das brennt sich ja förmlich ein.
Ja.
Ja, also das kann man ja nie wieder vergessen.
Und es klingt auch nach Corona-Poesie. So, Trennung ist Gemeinschaft, Absonderung ist dabei sein.
Ja, genau.
Zusammen sein, zusammen ist unsere Stärke.
Ja, und ausgegrenzt sein ist Liebe.
Genau.
Das merken wir uns jetzt mal.
Krieg ist Frieden, Unterwerfung ist Freiheit.
Ja.
Lüge ist Wahrheit.
Gut, gutes Stichwort. Wollen wir über den Krieg sprechen, kurz? Oder wollen wir das lieber lassen?
Lass uns darüber sprechen, weil ich hoffe ja, dass der bald vorbei sein wird. Ich sehe die fantastischen diplomatischen Bemühungen und militärischen Erfolge unserer Seite. Dieses klare Konzept, mit dem dieser Krieg geführt wird. Wir sprechen ja über den gegen Russland, oder?
Ja, wir sprechen über unseren Krieg gegen Russland. Und du hast völlig recht. Wieder so kleinliches Getue hier, dass irgendwelche Leute behaupten, wir hätten keine klare Strategie.
Wer behauptet denn sowas?
Ja, das gibt so Nörgler, die sagen, also die EU will jetzt einen Boten aussuchen, Herrn Schröder oder Frau Kallas, aber sie haben sich noch gar nicht auf eine Botschaft verständigt, die sie überbringen wollen. Und dann kommt dieses Genöle wieder. Man sagt also, einerseits wollen wir die Ukraine militärisch unterstützen, dann wollen wir aber keinen direkten Krieg mit Russland und die Einheit der NATO wahren, und wir wollen wollen die Russen schwächen wirtschaftlich. Gleichzeitig wollen wir kein Gas mehr und kein Öl, unsere Industrie aber erhalten. Und es gibt Menschen, die finden das widersprüchlich. Ja. Und da können wir
lass uns mal überprüfen. Also das widersprechen sich zum Teil die Ziele, die da angestrebt werden. Man kann nicht das eine haben, ohne das andere zu verlieren. Richtig? Und es gibt eine Inkongruenz zwischen den Mitteln, die vorgeschlagen werden, und den Zielen, die damit erreicht werden sollen. Oder?
Ja, Das ist zumindest die Interpretation derer, die da so kleinlich sind, was wir jetzt auch kurz waren. Aber
ja, nee, wo wir mal so ein bisschen gespielt haben. Also die geneigten Zuschauer wissen ja, wir nehmen ja mal so zum Scherz andere Perspektiven ein, als die wir eigentlich vertreten. Mhm. Und jetzt haben wir eben uns mal in die Rolle der Kritiker hineingeführt. Das ist ja ganz wichtig, dass man das auch mal kann, so eine andere Perspektive übernehmen.
Ja, aber dabei wissen wir beide, und das löst das Ganze ja auch auf, diese scheinbaren Widersprüche, lösen sich doch sofort auf, wenn man weiß, ja, wir wollen Krieg gegen Russland führen und wir werden gewinnen. Dann ist doch kein Widerspruch.
Nee.
Weil das ist doch auch das, was wir nun erklären den ganzen Tag mit Kriegstüchtigkeit. Und
natürlich.
Lass uns noch kurz zu Ende aufrüsten. Der Russe ist ja eigentlich schon am Boden und vernichtet, wie man überall liest. Wir warten jetzt nur noch 3-4 Tage, bis wir unsere Springerstiefel endgültig fertig haben, um draufzutreten. Ich finde, dann löst sich das auf. Also wenn man weiß, was unser eigentlicher Plan ist, dann sind die Widersprüche weg. Wir werden gewinnen.
Ohne Zweifel.
Ja, so.
Und der Russe, der bringt ja kaum noch was zustande. Also wenn man mal guckt, jemand, der ist ja wenig in den Nachrichten oder vielleicht verpasse ich es nur. Aber ich bin ja gehorsamer Staatsbürger. Ich informiere mich ja über die seriösen Leitmedien. Und wenn ich dann höre, da bringt der nicht mehr viel zustande. Ich meine, ab und zu mal so eine kleine Bombe auf Kiew, aber wirklich bedrohlich ist er doch nicht mehr. Also da hast du schon recht. Also wenn wir jetzt erstmal alle Waffen haben, die wir uns auch so wünschen, und die Fähigkeitslücken schließen. Ich liebe das Wort Fähigkeitslücken.
Ja. Ja. Naja, das zeigt sich ja überall. Ich habe ehrlich gesagt auch einmal jetzt öffentlich-rechtliches Fernsehen gesehen, den Dissens zwischen Herrn Kiesewetter, einem persönlichen Helden von mir, Knut, du erinnerst dich, und Herrn Fahrt heißt der, glaube ich, V-A-D, Herr Fahrt.
Sagt mir nichts.
Der war früher zuständig im Auswärtigen Amt und irgendwelchen politisch, als wir noch ernsthaft über die Ukraine gesprochen haben und die Unmöglichkeit eines NATO-Beitritts und so weiter, von 2008 bis 2014. Das ist so erfrischend, wenn Herr Kiesewetter dann ausführt, warum wir diesen Krieg verlängern, auch wenn es die Ukraine irgendwie entvölkert oder alle jungen Menschen dort tötet. Das hat eben ein höheres Ziel.
Nämlich?
Den Russen endlich zu besiegen.
Von der Landkarte zu wischen.
Ja, naja, wahrscheinlich von der Landkarte wischen, wir wollen ja nur eine deutsche Fahne drüber hängen.
Ach so.
Also wenn man das weiß, dann ist man doch beruhigt, oder? Dann
sollte das klingt für mich so ein bisschen sehr ambitioniert, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das haben ja schon große Feldherren probiert.
Ja,
und waren dabei nur so mittelerfolgreich.
Ja, das war damals. Da hatten die ja auch noch keine KI-gesteuerte Waffen, keine Drohnen und so. Also da sind wir schon wirklich stark.
Ist, dass wir eigentlich die Ukraine verteidigen und deren Souveränität und Integrität verteidigen. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass wir so einen Siegfrieden gegen Russland anstreben.
Ach so, meinst du, da habe ich mich jetzt...
Nein, ich falle jetzt aus allen Wolken. Das ist ja eine ganz neue Perspektive. Das heißt denn das auch, dass wir tatsächlich russisches Territorium angreifen? Nee, das machen wir doch nicht. Ne?
Ja, das tun wir ja jetzt schon.
Machen wir das?
Ja, mit Waffen, die in Deutschland hergestellt werden, also Drohnen, greifen wir ja russisches Territorium und dann eben auch Ausbildungsstätten, die nun eindeutig nicht militärisch sind, jüngst, um denen mal zu zeigen, wo der Bartel den Most holt. Also,
ja, aber dann, das könnte ja zu diesem Missverständnis führen, dass der Russe dann denkt, wir wären Kriegspartei. Mhm. Dass er sagt, also, wisst ihr was, ihr verteidigt gar nicht die Ukraine, ihr greift uns an.
Das ist ja legitim.
Und das nehme ich euch ein bisschen krumm. Also, es ist ja.
Also, erstens ist
es. Gerade diese militärischen Botschaften, die, wenn Waffen sprechen, ist der Interpretationsspielraum ja meistens sehr tödlich. Mhm.
Aber erstens ist das legitim, wie uns ja von Strack-Zimmermann bis. Kiesewetter alle erklären, dann auch natürlich auf dem Gebiet des Kriegsfeindes anzugreifen. Das wäre ja auch noch schöner. Und zweitens kann ja unser Gegner, weil er ja quasi schon vernichtet ist, der Russe, wie sich ja auch immer wieder zeigt, darauf nicht reagieren.
Ach so, ja klar, sonst hätte er längst schon was gemacht.
Genau, sonst hätte er...
Das heißt, wir sind jetzt ganz mutig, wo der andere Feind am Boden liegt, treten wir nochmal so richtig nach.
Diese Forderung wurde im Telegraph in England geäußert, dass man das jetzt tun muss. Und es zeigt sich ja auch immer wieder täglich, dass der Russe eben nichts dagegen machen kann.
Wie wir wissen. Dem sind die Hände gebunden.
Dieses ganze Gerede über, wie heißt diese neue Rakete, habe ich vergessen.
Oreschnik. Ich weiß,
nee, das gibt ja schon
gibt's
wieder
was Neues.
Ja, ja. Aber auch die Oreschniks, ja, wo sind die denn? Diese
ja, sehr ehrlich gesagt, ich möchte die gar nicht persönlich sehen.
Nein, aber das, Matthias, hör doch mal auf Herrn Kiesewetter. Wenn es diese Raketen wirklich gäbe, wenn das nicht nur irgend so ein Lego-Video von den Russen wäre, dann hätten sie die doch längst auf Kiew geschmissen.
Stimmt, denn deren Ziel ist ja, Kiew dem Erdboden gleichzumachen und die Ukraine zu entvölkern und durch die Oberkrane zu ersetzen. Oder?
Richtig, ja, jetzt hast du das alles schön zusammengefasst. Hm. Ja, also unsere Interpretation ist jedenfalls, wie schon geäußert vor vielen Jahren von Herrn Baum, damals FDP, ach was, die Russen bluffen nur, die haben auch gar keine Waffen und nur lassen es da mal irgendwie einen Deckel drauf machen oder drauf treten. Wir wollen auch nicht nörgeln, du und ich.
Nein, aber wir nehmen ja manchmal andere Perspektiven ein. Kann es sein, dass einfach wir den Russen nicht ganz verstehen?
Es könnte
das
sein,
scheint mir eine Voraussetzung für einen glückenden Kriegs- und Friedensverlauf zu sein, ist, dass man sich ein bisschen hineindenkt in den Gegner, sei es um ihn zu besiegen, sei es aber auch um mit ihm Frieden zu schließen, das wäre nicht verkehrt.
Ja, da gibt es, wie gesagt, nur einen Weg und der ist unser Sieg. Ne? Also alles
andere. Nein, aber es kann ja sein, dass er zum Beispiel jetzt gar nicht Kiew vernichten will, dass er es zwar könnte. Das heißt, die militärischen Mittel hätte er aber irgendwie aus unerklärlichen Gründen davor zurückschreckt, taktische Atomwaffen einzusetzen, Hyperschallwaffen einzusetzen, Flächenbombardements durchzuführen, dass er einfach einen anderen Kriegsstil und ein anderes Kriegsziel verfolgt.
Weißt du, ich widerspreche dir ja ungern oder ich korrigiere dich ungern, aber das ist ja dermaßen russische Propaganda, was du hier gerade verbreitest. Also, dass du sagst ja mit anderen Worten, ja, was eigentlich die Russen führen so einen Übernahmekrieg und wollen gar nicht alles vernichten? Also du weißt doch, dass Kriege immer so geführt werden. Man radiert die Mullahs aus, oder? Führt so Vernichtungskriege gegen die... Nee, machen die Russen nicht.
Ist das nicht der American Way of War?
Ja, ich fürchte auch. Ich habe mich da irgendwie vergaloppiert, ja. Ja, da müssen wir nochmal nachsetzen.
Also das ist, wenn die jetzt einfach nur einen Übernahmekrieg führen und die Infrastruktur und die Menschen erhalten wollen. Es gibt ja auch eine gewisse ethnische Nähe zwischen den Russen und den ukrainischen Russen.
Ja, aber jetzt bist du wirklich ganz auf ganz dünnem Eis. Also das wäre jetzt...
Nee, ich spekuliere ja nur.
Ja, ja, aber es wäre jetzt die Position, die du jetzt nur zum Spaß eingenommen hast, wäre ja der Putin-Versteher und jemand, der dem Russen also eine gewisse Menschlichkeit andichtet. Das ist hier aber jetzt gar nicht.
Und das ist ja Contradiction adjecto. Also das, wenn ich sage, ein menschlicher Russe, ist das so wie schwarze Milch.
Ja.
Oder?
Ja, schön zusammengefasst. Also wir werden gewinnen, das ist die Kurzfassung. Was eben auch all unsere Probleme löst, das darf man dabei nicht vergessen. Wir haben das ja
Ich bin noch nicht einverstanden. Ich spiele jetzt mal die Rolle ein bisschen weiter. Weil es könnte, wenn da jetzt ein bisschen was dran sein sollte, dass er zwar kann, aber noch nicht will, könnte es ja sein, dass wir durch unsere Aktionen ihn dazu provozieren, möglicherweise mal die Muskeln spielen zu lassen. Indem er sagt, pass mal auf, ihr schickt mir eure Drohnen, dann schicke ich euch eine Liebesbotschaft mit einer Oreschnik und einer anderen Hyperschallwaffe mal direkt vor die Haustür zurück. Könnte sein, dass er sagt, also wisst ihr, wenn ihr mich hier bedroht und mich vernichten wollt, vielleicht wehre ich mich, indem ich euch mal zeige, was dieser Krieg eigentlich ist.
Ja, aber das
müssen wir das nicht befürchten?
Ne, offensichtlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie du auf sowas kommst.
Ja, gibt es eine? Also mir hat mal jemand, der sich da ganz gut auskennt, erklärt, dass es da Berater gibt, die vorschlagen, dass man zum Beispiel mal die Waffenfertigungsstätten in Deutschland angreifen solle. Um den Deutschen zu sagen, pass mal auf, ehe ihr den Kram zu mir schickt, lasse ich den mal bei euch explodieren. Und das könnte man, ich meine, man muss die ja nicht mal atomar bestücken, die Oreschnix. Und ich, soweit ich weiß, sind die nicht abwehrbar.
Das stimmt, aber wie du siehst, und deswegen nochmal, das ist Science Fiction und Fantasy, was du da gerade so dir ausdenkst. Mhm. Denn das diskutieren wir ja jetzt schon seit Jahren. Wenn die Russen das könnten, hätten sie es ja schon längst gemacht.
Das halte ich. Dein Wort in Gottes Ohr.
Ja, das ist ja nicht meins. Wir geben doch nur wieder, was unsere Anführer und Experten wissen. Wenn diese Gefahr bestünde, würden wir uns doch nicht so verhalten, Matthias. Das wäre doch bescheuert. Also wir
stimmt, und bescheuert sind die wirklich nicht.
Also nein.
Die einzig sind dann bescheuert.
Nein, eben.
Also wenn wir das Gefühl hatten, dass mit ruhiger Hand, mit intellektueller Weitsicht und einem großen Plan zum Wohle der Gemeinschaft politische Entscheidungen getroffen werden, dann war das in den letzten 3 Jahrzehnten in Deutschland.
Ja, so. Und der scheinbare Widerspruch ist ja auch aufgelöst, wenn man sagt, wir schlagen die Russen zurück. Sie haben dann auch gar keine Waffen mehr und dann erholt sich ja auch unsere Wirtschaft wieder. Man darf ja nicht vergessen, dass dieser Aspekt damit reinspielt. Also, dass sie jetzt Nord Stream. Also im Moment ist ja unser sogenanntes Wirtschaftsmodell im Eimer. Ich glaube, du weißt das. Also wir.
Ich habe davon gehört. Ja, billige Energie aus Russland, Autoproduktion und Export. Das war unser Modell.
Genau, billiger Import von Gas und Rohstoffen und aus der Welt und teures Exportieren von Autos. Das ist ja in jeder Hinsicht im Eimer. Und ist auch nur reparierbar, wenn wir wieder billige Rohstoffe bekommen. Mhm. Aus Russland. Also billiges Gas. Richtig?
Oder es gibt eine andere Strategie. Ich weiß nicht, ob ich das Thema schon wechseln darf. Du hattest gesagt, dass wir uns ja mit unserer geschickten Wirtschaftspolitik gegenüber China gerne eine hervorragende Ausgangsposition zur Sanierung des deutschen Staatshaushaltes und des Wirtschaftsstandortes machen können.
Ja, das ist aber jetzt, da würde ich mir meinem Optimismus von eben widersprechen. Soll ich das? Nein. Das
du kannst ja mal zum Spaß so eine Perspektive einnehmen.
Zum Spaß so eine Nörgler oder so eine andere Perspektive.
Ja.
Ja, also wie kriege ich denn das jetzt gedreht im Kopf? Also
es geht ja um die Zölle.
Naja, es geht, um auf das Modell zurückzukommen, also wir haben Erfolg und Wohlstand, weil wir haben billiges russisches Gas und verkaufen unsere teuren Autos in die Welt mit hohem Gewinn. Das ist ja jetzt so ein bisschen in Frage gestellt, einmal durch die amerikanischen Zölle auf unsere teuren Autos, sind ja die Gewinnmargen sehr viel kleiner geworden. Und wir haben ja dann noch das Problem, dass von der anderen Seite der Welt die chinesischen Autos hierher drängten, die ja besser sind als unsere, zumindest unsere Kleinwagen.
Wie heißen die nochmal? Die haben so lustige Namen.
Ja.
Xiaomi, ne?
Xiaomi ist jetzt auch ganz heiß im Rennen. Vorher war es dann BUDYD.
Bring your device.
Ja. Das fand ich zumindest ganz amüsant, sagen wir es mal so. Also einerseits haben wir ein Problem auf dem amerikanischen Markt. Nur die Chinesen haben wir ja abgewehrt durch eigene Zölle. Also ein chinesisches Auto wird mit so hohem Zoll belegt, dass es hier nicht wirklich verkauft werden kann. Jetzt haben die Chinesen.
Da haben es dem Chinesen aber gegeben.
Genau,
haben es das ist mal erfolgreiche Wirtschaftspolitik.
Das
ist eine Bestätigung meiner These: Weitsicht, Klugheit.
Genau.
Expertise.
Und was macht die gelbe Gefahr in dem Fall? Einfach natürlich klein beigeben und sagen, ja, dann nicht, ihr habt gewonnen, ihr Deutschen seid zu schlau für uns. oder die gelbe Gefahr sagt, na gut, wenn wir das nicht bei euch ins Land schicken dürfen, weil ihr so hohe Zölle erhebt, dann kaufen wir einfach eure Fabriken im Inland und stellen da unsere Autos her. Und das ist das, was jetzt passiert.
Ist ja schon ein Schlitzohr, der Chinese, ne?
Ja. Na, ich fand das wirklich gut, wenn man dann so hört aus München.
Um ein bisschen rassistisch diskriminierende Stereotype zu bemühen.
Ja, ja, ja. Wir haben ja nicht gesagt, das ist doch fies, diese gelben Säcke. Das dürfen wir ja nicht. Aber ich finde es wirklich amüsant, wenn man dann sagt, in München wird jetzt aggressiv abgeworben. Bei BMW und also auch im süddeutschen Raum, bei Porsche und Mercedes, weil die Xiaomi, die dann 2027 Porsche-Konkurrenz in Deutschland herstellen zum halben Preis, natürlich nicht nur ein komplettes Netz brauchen an Verkaufsstätten und Werkstätten, sondern natürlich auch das Marketing und die Ingenieure. Die gibt es ja in Deutschland. Mhm. Das finde ich ganz spannend, weil ich gern so einen Tomi hätte. Macht ja wirklich einen verdammt guten Eindruck. Schauen wir mal.
Ja, du hast es auf so eine schöne Formel gebracht.
Ja, habe ich schon wieder vergessen.
Deutschland wird zur Werkbank Chinas. Das heißt, was Bangladesch im Rahmen der Textilindustrie für die Weltmarkt war, wird Deutschland für die Autoindustrie dank chinesischer Investoren.
Ja, es ist so eine Umkehrung. Ne? Also China war unser Fließband, jetzt werden wir halt chinesisches Fließband. Erlaubst du mir ganz kurz, bevor du weitermachst, darf ich einmal ganz kurz einen Buchtipp hochhalten, weil du weißt, ich habe das mal irgendwann studiert mit
Doktortitel. Ich lese mal vor, Konstantin Richter, 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG. Mhm.
Empfehle ich sehr für den Strandkorb, zwar 600 eng bedruckte Seiten, macht aber großen Spaß, weil man dann auch versteht, weshalb das, was jetzt bleibt, wenn Volkswagen und Porsche und Mercedes wieder in die Rüstungsproduktion einsteigen, was sie ja tun, dass sich da ein Kreis schließt. Also wenn wir sagen, die bauen zwar noch in den USA schicke Autos für den internationalen Markt, davon hat Deutschland nichts, und die Chinesen bauen hier Autos in den ehemaligen Fertigungsstätten für den normalen Markt. Der Rest ist dann das, woher Porsche, VW und Mercedes sowieso kommen.
Du meinst, die Wirtschaft kehrt zurück in den Schoß der Kriegsökonomie?
Ja, auch die Autohersteller kehren dorthin zurück, woher sie kommen.
Back to the roots.
Ja, genau.
Gilt das auch für die Kulturschaffenden? Also die Kreativindustrie, ist die auch militärisch inspiriert?
Ja, das ist ja, das... auch das, da wird natürlich auch rekrutiert, und jetzt haben wir jetzt ja durch ein Leak in England erfahren, dass natürlich auch die Künstler und die Kunstwirtschaft komplett von der Kriegs- und Wirtschaft und NATO finanziert werden. Das wissen wir aber aus den USA schon länger. Also das Pentagon hat ja schon viele Oscars, jetzt sind aber auch die NATO produziert dann halt Inhalte für
uns. Die Schwarzwaldklinik, das Traumschiff.
Ja, oder Tschernobyl oder solche Serien. Das ist ja alles gut so, Matthias. Also lass uns nicht so viel Abweichler und so viel Dissens dulden. So, wir sind auf einem guten Weg.
Ich finde auch, man muss mal jetzt im Geschlossenen, ich finde, wir könnten wieder von Gleichschritt reden. Mhm. Die Harmonisierung der Körperbewegung im Marschieren.
Ja.
Kriegsökonomie, Kriegsindustrie finde ich super, super, super. Mhm. Aber welche Rolle spielt die KI dabei?
Im Moment spielt sie noch eine Rolle, aber ich glaube, das wird sich alles sehr beruhigen. Du weißt ja, dass ich ein bisschen unruhig war.
Ja, das hat mir fast ein bisschen Sorgen bereitet.
Ja, in den letzten Monaten, dass ich auch dachte, ist die KI überrollt uns so, und diese Welle und dass die ganzen Arbeitsplätze verloren gehen, auch meine vielleicht. Das scheint mir alles völlig grundlos zu sein. Ich denke, das wird sich innerhalb von kurzer Zeit erledigt haben. Ich gestehe, dass meine Tochter, die ja sehr klug ist, da auch den richtigen Gedanken hatte. Im Sinne von KI, zieh dich warm an, ich nehme dir deinen Job weg.
Sven Böttcher macht die KI arbeitslos.
Naja, also es sind ja einfach vernünftige ökonomische Überlegungen. Ich will die mal mit dir teilen in aller Kürze. Die KI macht ja sehr viel falsch, ne? Das wissen wir ja inzwischen. Wenn man immer seine
eigenen... Das ist durch so ein schönes Bild, wenn man den eigenen Abgase einatmet, erstickt man irgendwann, und das macht die KI.
Dann wird man zumindest ein bisschen schwachsinnig, wenn man immer die eigenen Abgase einatmet und da ja 50% dessen, was im Internet inzwischen so rumsteht, alles von der KI hergestellt worden ist, aber falsch, werden die Ergebnisse der KI immer schlechter. Also wir sind jetzt so bei 50% Fake News, falsche Antworten, falsche Einschätzungen. Da gibt es ja verschiedene Studien. Und da kann man das ja abkürzen und sagen, pass mal auf, um dir eine falsche Antwort zu geben, musst du mir eigentlich nur einen Kaffee ausgeben. Wenn ich aber eine falsche Antwort von der KI haben will, dann trinkt die ja ein ganzes Hallenbad leer. Und in dieser einfachen Rechnung steckt ja eigentlich alles, was die KI dann für immer beerdigen wird. Man sagt, die braucht ja unfassbar viel Wasser, wie du weißt, für jede falsche Nachricht.
Ist das so?
Ja. Also
ich dachte, die braucht Strom.
Ja, auch, aber auch.
Warum braucht die denn Wasser?
Naja, um die.
Denkt die so gluck, gluck, gluck und so.
Ja, nein, um die Chips zu kühlen. Die Chips von Nvidia brauchen so viel Wasser und das wird dann auch noch danach direkt weggekippt, dass man ja überall dort, wo man die großen Rechenzentren errichtet, weiß, wir brauchen nicht nur eine schnelle Leitung und ganz viel Strom.
Warum wird das denn weggekippt?
Ja, weil man das,
wohin
ist
wird
teuer.
Das gekippt?
Es ist zu teuer, das zu recyceln. Also wird das dann direkt aus den Aquiferen, also aus dem Grundwasser hochgepumpt, wird gekühlt und dann auf der anderen Seite irgendwie weggegossen.
Weil es giftig kontaminiert ist oder weil es warm ist und es keiner mehr braucht?
Ja, jedenfalls haben wir dann kein Wasser mehr für die Landwirtschaft und so weiter. Also Wasser ist ein großes Problem. Und wenn man dann sagt, die falsche Nachricht oder die falsche Meldung kriegt ihr bei mir für ein Glas Wasser und bei der KI für ein Hallenbad voll Wasser, dann ist das doch durch, das Thema.
Absolut.
Dann brauchen wir die KI nicht. Die können mich fragen, die Antwort ist auch falsch.
Muss ich natürlich ein bisschen dazu anstrengen, dass du, weil du musst ja explizit lügen, um das Falsche zu sagen.
Ach, naja.
Aber das klingt doch überzeugend.
Finde ich auch. Also bei vielen Sachen habe ich einfach auch keine Ahnung. Kannst du mich fragen? Ich antworte irgendwas, was mir gerade so ausgedacht hat.
Das ist mein
so
Leben. Immer. Ja, du hast gerade mein Geschäftsmodell hier entlarvt. Experte für alles, aber für nichts eine Ahnung.
Ja, das muss man bei der KI ja tatsächlich dazu prompten im Moment, dass man ihr vorher sagen muss, wenn du es nicht weißt, dann sag einfach,
gib's ich weiß zu.
Es nicht.
Ja, gib's ruhig zu. Schimpf auch nicht.
Ja, sonst macht sie immer irgendwas. Es ist so wie so höfliche Japaner. Wenn du dann fragst, wo geht's denn hier zum Bahnhof, dann zeigt man irgendwo hin. Auch wenn man es nicht weiß. Ja. Also machen wir uns keine Sorgen.
Erinnert mich an einen alten Sozialpädagogen-Scherz. Wo geht's zum Bahnhof? Ich weiß es auch nicht, aber wir können ja mal drüber diskutieren.
Mhm. Mhm. Auch schön. Was macht die KI nicht mal? Die zeigt einfach überzeugend in irgendeine Richtung. Und dann, ja.
Das heißt, die KI rechnet sich gar nicht?
Ich glaube nicht. Es gibt ja einfach, ich meine, davon abgesehen, darüber sprachen wir ja auch kurz, zwei Aspekte muss man ja im Ernst mal dazu nennen. Dass die KI mir den Job wegnimmt. Also es gibt sicherlich viele Jobs, die gefährdet sind. Dafür müssten wir uns dann was ausdenken. Weil viele nutzlose Zettelsortierjobs kann man ja auch weglassen, wenn die KI die macht, solange man dann alle Zettelsortiererinnen weiter bezahlt. Mhm. Finde ich nicht verkehrt.
Als Genderbeauftragte oder so.
Nee, was auch immer. Die können sich ja dann auch gerne an den Strand legen, solange sie weiter. Jeder Job, der von der Maschine dem Menschen weggenommen wird, muss der Mensch natürlich voll entschädigt werden. Das ist dann alte Forderung. Nur mein Job als Künstler, das zeigt sich ja dann immer deutlicher, den kann ja die Maschine gar nicht wegnehmen, weil sie ja höchstens das Ergebnis produzieren kann, aber nicht.
Du meinst den kreativen Job?
Ja, den kreativen Job kann die Maschine mir nicht wegnehmen. Das ist mal klar. Also die Maschine kann ein Ergebnis produzieren auf Knopfdruck, aber das ist ja nicht mein Job. Und meine Arbeit und meine Tätigkeit im Leben als Künstler, das ist ja nicht das Ergebnis.
Das musst du erklären. Ich habe das aber am Anfang im Vorgespräch überhaupt nicht verstanden und am Ende war ich total begeistert.
Was
du tust, ist seinsmäßig von ganz anderer Natur, von einem anderen Charakter, als das, was die KI tut.
Ja, natürlich. Also muss ich mal kurz fragen, was kann man denn daran nicht verstehen? Also die KI, wenn man es wie die Tech Brothers betrachtet und nur ergebnisorientiert ist und sagt, ja, also ich will jetzt ein fertiges 800 Seiten Sachbuch über das Gesundheitssystem haben oder einen fertigen Roman irgendwie mit Aspekten von Klimawandel, Modellierung und so, weißt du, was ich gemacht habe in meinem Leben.
Die Prophezeiung, falls es jemand noch nicht besitzt, als der besten Bücher.
Ja.
Mit Wolfsrudel in der Eifel am Ende.
Ja, auch das. Ja, gibt's da
so was würde keiner KI einfallen.
Nee, na, vielleicht selbst wenn es der KI einfiele. Es ist ja so, wenn du nur aufs Ergebnis guckst, dann kann man sagen, die KI kann das ja viel schneller und so auf Knopfdruck und Sven braucht dafür 3 Jahre.
Genau.
So, also ergebnisorientiert muss man sagen, das ist die KI natürlich überlegen. So, jetzt mal, wenn man mal nur, darum geht es nicht. Es geht ja um meinen als Künstler, um meinen Weg zu diesem Ergebnis. Also grundsätzlich und asiatisch, ne, der, ist der Weg das Ziel oder ist das Ziel im Weg oder kann der Weg weg? Und was die KI und die Tech-Browsers meinen, ist ja, dass man sich doch diesen Weg auch sparen kann, wenn man nur aufs Ergebnis guckt.
Genau.
Das würde ich aufs Leben übertragen und sagen, dein und mein Leben, was ist denn das Ergebnis deines Lebens?
Mein Tod.
Richtig. Und das heißt, wenn man
mich von der KI killen lasse, direkt als Baby.
Ja, das geht doch viel schneller.
Geht viel schneller.
Ja, und das ist die Ergebnisorientierung. Und dass man sagt, das ist doch ein Selbstgänger. Dann bring dich doch sofort um. Dann hast du doch genau das, was die KI macht.
Genau.
Aber was Leben bedeutet, ist ja genau das dazwischen, was die KI nicht macht.
Das Schöpfen.
Ja, ne, dein ganzes Leben, dein ganzes
sinnhafte Erfüllung,
Hadern,
Beziehung.
Versuchen, Dinge zu durchdringen und zu verstehen, jetzt mal abgesehen von den ganzen überflüssigen Körperfunktionen, die braucht die KI ja auch nicht. Aber das, was wir machen, also uns selbst erschöpfen, nicht nur als Autoren, sondern auch als Menschen und selbst erzählen und verfeinern und überprüfen und es nochmal anders probieren. Das kann in der Betrachtung der Tech-Browsers und der KI alles weg, weil es nicht ökonomisch ist.
Lass mich mal auch eine Formel bringen, um zu gucken, ob ich es verstanden habe. Das heißt, wir schöpfen nicht nur etwas, sondern wir erschöpfen uns dabei. Das heißt, wir investieren uns, wir setzen unser Leben aufs Spiel, aber schaffen nicht nur etwas, sondern schaffen dabei auch uns selbst. Das heißt, ohne dieses Schaffen sind wir kein Selbst, gehen wir verloren, sind wir zu Lebzeiten tot. Mhm.
Nochmal, dieser ganze
Prozess. Und das kann uns ja keine KI abnehmen.
Nein, deswegen sage ich ja, die KI kann mir nicht meine Arbeit wegnehmen. Sie kann das Ergebnis vorwegnehmen, also meinen Tod direkt nach meiner Geburt oder das Buch direkt, nachdem ich sage, mach das mal. Aber meine eigentliche Arbeit, die ich als Mensch habe, ob als Künstler oder nicht Künstler, die kann die KI nicht machen.
Wobei, wenn ich das Thema ein bisschen verlagern darf auf etwas, was wir auch schon angesprochen haben, sozusagen der Ersatz des Menschen als Produzent von Kulturgütern ist ja nur eine der vielen sinnvollen, beglückenden Verwendungsformen der KI. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, die Regulation des Sozialen der KI zu überlassen. Dass man sagt, also wir überwachen öffentliche Räume durch KI, wir überwachen die Meinungsäußerung durch KI, das ist doch eine Form der Segnung, die davon unberührt bleibt. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Nicht ganz. Du meinst, also ich bin ja sofort bei dir und sage, KI zum Nutzen des Menschen auf seinem Schöpfungsweg zu benutzen, da bin ich ja dafür. Ob das Überwachung heißen muss, weiß ich nicht. Oder was meinst du? Also, dass die KI auch nützlich ist? Oder?
Ja, darauf wollte ich ja ein bisschen hinaus. Also es gibt ja sehr viele Einsatzgebiete, also das ist ja die Frage nach der Technik schlechthin und du hast mich darauf hingewiesen, dass es da eine große Wahrnehmungsdifferenz zwischen dem asiatischen Raum und dem europäischen Raum gibt, dass wir von einer großen Skepsis beseelt sind, das heißt in dem Moment, wo sowas wie Predictive Policing, Kontrolle der Chats und so weiter anstehen, sagen wir alle sofort, nein, das mündet in eine Überwachungsstaat, das wollen wir nicht, während die Asiaten das ganz positiv sehen und wir hatten ja schon mal nach dem Besuch meiner Tochter in China, dass sie sagte, wenn schon Überwachungsstaat, dann wenigstens so wie in Asien, da ist es sauber und sicher.
Ja.
Während wir das Gleiche hier haben und es ist dreckig und gefährlich.
Ja, das hat sie doch sehr schön auf den Punkt gebracht. Also,
was nicht heißt, dass sie für den Überwachungsstaat ist, sondern dass sie mag, wenn es sauber ist und sie nicht abgestochen wird.
Ja, ja, also wenn schon Totalitarismus und Überwachung, dann wenigstens gepflegt.
Ja.
Ja. Na, dieser Unterschied, das ist auch, glaube ich, nur mal so ein Detail am Rande, aber das
Nee, den fand ich total erhellend. Für den Maus.
Naja, die Skepsis, die bei uns herrscht, also auch bei dir und mir, glaube ich. Wir sind ja auch...
Wenn wir ehrlich sind, schon, ne?
Ja, naja, schon so ein bisschen...
So, lass uns mal so ein bisschen auch unser Gesicht mal zeigen hier.
Sie sind ja jetzt gar nicht so für die KI.
Also nee.
Aber nicht nur aus den eben genannten philosophischen Gründen. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun. Das haben wir, glaube ich, schon im Blut seit 1800 irgendwas. Seitdem leben wir ja noch gar nicht.
Aber, seit 1789.
Ach so, da bist du zur Welt gekommen.
Ja. Genau,
richtig. Hast dich aber gut gehalten, mein Lieber.
Ich bin ja die uneheliche Tochter von Marie Antoinette.
Ja. Das ist aber jetzt die Haare schön, ja. Nee, also mal im Ernst. Es ist der Unterschied zwischen der Begeisterung der Asiaten für diese, ganz generell für technische Neuerungen, Fortschritt und jetzt KI. Anders als bei uns, die Skepsis ist beides, glaube ich, begründet. Denn bei uns seit
die sind doof und wir sind klug. Das ist der Grund. Die Asiaten, die sind ja so untertänig und so Herdenwesen, während wir ja beseelt sind vom Geiste der Aufklärung und deshalb, oder? Mhm. Ist das die falsche Hypothese?
Glaubst du nicht, dass wir die Erfahrung gemacht haben mit dem Fortschritt, von der Erfindung des Pfluges über das Fließband, über den Webstuhl, dass jeder Fortschritt eigentlich gar nicht so gut ist für uns?
Ja, war meistens ein Schlag in die Fresse von vielen und...
Genau. Und bis hin zu Amazon. Also, dass man sagt, ja, eigentlich eine ganz gute Idee, aber es wird uns doch wahrscheinlich schlecht bekommen. Also uns als Bauern. Ja, wenn die jetzt einen neuen Pflug erfinden, dann wird doch wahrscheinlich das nicht mir zugutekommen, dass die Arbeit jetzt leichter wird, sondern am Ende verliere ich bestimmt mein Land und bin dann Sklave von dem, den der neue Pflug gehört. Und das ist in Asien ja völlig, völlig anders und erkennbar anders, dass man sagt, bei der Einführung jeder neuen Technik musst du doch den Menschen erklären, dass sie Teil der Zukunft sind und auch einen Gewinn davon haben.
Und ja, das nicht nur erklären, sondern die spüren das, das stimmt.
Ja, und das haben sie ja immer gespürt und deswegen ist die Begeisterung dort groß, während hier bei uns in diesem gewachsenen Raubtierkapitalismus es natürlich so sagt, dass du weißt, das wird doch für mich, wird doch danach noch weniger haben, es wird mir noch schlechter gehen. Und so stehen wir jetzt vor der KI. Und in China weiß dann nicht nur deine Tochter, sondern auch der Chinesen, ja gut, ich bin zwar total überwacht, es ist wenigstens sauber. Und hier weißt du, der Fortschritt heißt dann für mich, ich bin dann pleite, total überwacht und es ist dreckig. So, und deswegen gehen wir
durch. Setzt ein großes Fragezeichen hinter die Moderne schlechthin und den Gedanken der Aufklärung, nämlich der zivilisatorische Fortschritt ist kein Motor der Humanisierung, sondern eine Waffe gegen die Menschen.
Ja, jedenfalls hier.
Hier, bei uns. Ja.
Ja. Aber das
ist kein Einwand gegen Fortschritt ist, weil je weniger ich davon profitiere, umso mehr kann man mir versprechen, dass er mir gut tut. Weil das Versprechen wird ja auch immer. Also nehmen wir nur zum Beispiel die Besiegung von schlimmen Krankheiten. Man sagt so, guck mal, dank des medizinischen Fortschritts und des teleskopierten Zulassungsverfahrens sind wir in der Lage, die größte Seuche aller Zeiten zu beseitigen.
Mhm.
Deshalb müssen wir für mehr Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben.
Das ist unsere...
Und je weniger sich das einstellt, umso mehr kann man die Leute damit drangsalieren.
Mhm.
Ich versuche gerade zu verstehen, wie das funktioniert. Das heißt, wir sozusagen, wir wissen, das geht nicht gut. Und zugleich sind wir dazu verdammt, darauf zu hoffen, dass es gelingt. Oder ja, man... Hält uns so eine Möhre vor die Nase, dass man sagt, guck mal hier, bei diesem Fortschritt wird es anders. Die letzten 1000 Fortschritte, die waren ein Schlag in die Fresse, aber diesmal wird es ein Segen.
Das meinst du, das glauben die Leute? Oder?
Das sollen die glauben.
Ja, aber sollen das die glauben. Ja nicht. Na, das ist ja das Spannende an der Zeit, in der wir zum Glück leben dürfen, du und ich, auch wenn wir manchmal ein bisschen gequält sind. Aber die Frage ist, wie man sich jetzt da rauswinden will. Also auch was die KI betrifft, dass man sagt, wenn dieses Misstrauen, unser Misstrauen so groß ist gegen diese Entwicklung, ich weiß nicht, ob man sich da raustexten kann.
Und auch sich so wirklich begründet so groß ist. Ne? Doch, ich habe schon so einen Slogan dafür, zusammen ist unsere Stärke.
Ja, das muss ich mir aufschreiben, warte.
Ja.
Vielleicht gelingt das, ja. Und das hat ja dann auch, um diesen letzten Kreis mal zu schließen, also mit meiner Frage, und was machen wir jetzt? Ich habe ja nach dem Gespräch mit Gesa, hatte ich dir ja auch gesagt, haben wir ja sehr, sehr viele Reaktionen gekriegt. Und für mich ist da auch sehr viel beantwortet letztlich. Ich werde die Frage nie wieder stellen, weil wir, glaube ich, vieles jetzt einfach mal benannt haben, auf den Tisch gelegt haben und vor dieser Frage jetzt stehen. Unsere Zuschauer und die, die uns dankenswerterweise tragen, das sind ja immerhin 3% von denen, die uns hören und uns sehen. Dankeschön. Das fand ich sehr erfrischend, haben ja darauf eine Antwort gegeben.
Dass sie sagen,
naja, also dass sie sagen, Sven, nur weil du uns nicht siehst oder das nicht siehst, heißt das ja nicht, dass wir nicht da sind. Wir haben es versucht, die haben es versucht, ins Gespräch zu kommen, was wesentlich ist und über genau die Dinge zu reden, was wir hier auch tun, um das mal irgendwie einzukreisen und zu sagen, wie verhalten wir uns, was können wir jetzt machen. 95% wollen das nicht hören, aus Gründen, weil sie von diesem, weil sie nicht möchten, weil sie in Urlaub möchten oder weil es zu anstrengend ist. Und der Rest und vielleicht nochmal 15% mehr ist dann ausreichend vorbereitet, so gut es geht, auf das, was jetzt auf uns zukommt. Das finde ich ganz schön als Ergebnis dieses letzten Gesprächs mit Gesa, also dass man nicht mehr fragen muss. Was machen wir jetzt? Wir sind vorbereitet, wir sprechen miteinander und freuen uns des Lebens und warten drauf und halten Pflaster bereit für den Tag, an dem die anderen gegen die Wand fahren.
Hm. Nicht? Und die anderen, das sind die, die laut FAZ so glücklich sind, weil sie Ausflüge machen, entspannt sind, Fernsehen gucken.
Da ist so.
Aber es ist eine sehr realistische Einschätzung. Also finde ich gut, finde ich total gesund. Weil dieses Gefühl, ja, sich aufzuzehren in der Sinnlosigkeit, an eine Allgemeinheit zu denken, die einen letztendlich dann doch nur ausgrenzen und abwerten würde, finde ich gut, dass man das nicht mehr macht.
Ich finde, wir waren alle sehr tapfer und wir haben dieses Gespräch gesucht. Es gibt ja immer noch, wie du mir auch erklärt hast, wir sollen jetzt nicht verstummen. Es gibt ja immer noch den einen oder anderen, der dann auch dazukommt und 5 Jahre später aufwacht, aber man soll es ja auch nicht übertreiben. Ich habe mich gefreut, dass dann viele sagen, Sven ist doof, also wir machen das doch alle schon längst. Ich wollte ehrlich gesagt auch provozieren, dass das viele in die Kommentare schreiben. Wenn ich sowas frage.
Hast du dich mal wieder dumm gestellt?
Ja, habe ich mich, nein, nicht dumm, ein bisschen, ja, doch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über die vielen Antworten. Also auch wenn dann natürlich wie bei dir und mir ein bisschen, es ist ja nicht nur, er ist ja nicht begeistert. Wir sind ja nicht begeistert davon, wie sich die Dinge entwickeln. Aber das
nee, nicht in jeder Hinsicht.
Nein, aber es ist doch ein wahnsinnig interessanter Prozess, oder nicht? Dass man sagt, es gibt so viele Menschen, die wir auch kennengelernt haben über diesen Weg und die sich dann einfach gegenseitig gestärkt haben, so wie wir manche auch gestärkt haben und jetzt sagen, gut, ich bin jetzt soweit vorbereitet, mal schauen, wie das weitergeht, wenn eure Kerosinpreise und euer Strandkorb in Timmendorf nicht mehr so bezahlbar sind für euch und die KI euch die Arbeit weggenommen hat. Mal gucken, dann reden wir nochmal. Also wir miteinander immer und über was machen wir jetzt vielleicht etwas später miteinander. Falsch?
Nö. Nein, finde ich super.
Ja. Also, rufe ich mal Robert Habeck.
Geh mir die Sonne.
Ich muss mal Robert Habeck anrufen. Ich will, dass er zurückkommt und mal.
Und alles gut macht.
Ja.
Und der Klabauterbach, der ist ja auch wieder in den Startlöchern.
Ja.
Na, der hat jetzt ja umgesattelt zum Klimaexperten, ne?
Ja, der kann ja nur Panik, aber den Habeck müssen wir nochmal einladen, wenn wir dann doch mal, was machen wir jetzt, besprechen, wenn die Wirtschaft kaputt ist. Aber das hat sicherlich noch ein bisschen Zeit. Glaube ich.
Okay.
Gut.
Wie geht's raus in die Sonne.
Ja, raus in die Sonne. Ein schönes Pfingstfest und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
Ja, ich freue mich schon.
Ich auch. Mach es gut.
Mach's gut.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.